Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde, liebe Sangha. Ich möchte heute mit euch ein Sutra betrachten. Es ist das Sutra vom Messen und Spiegeln. Dieses Sutra ist 2500 Jahre alt und es stammt von Mautgalana. Mautgalana war zusammen mit Shariputra die rechte Hand des Buddha. Und wenn wir uns einen tibetischen Panther vorstellen, so sehen wir sehr oft die beiden links und rechts stehend neben dem Buddha abgebildet. Und diese Lehrrede über das Messen und Spiegeln, sie war für die Sangha des Buddha sehr wichtig. Sie war ein Beitrag zur Konfliktlösung. Sie erleichterte das Zusammenleben der Mönche. Und wenn wir zurückblicken, 2 Jahre nach der Erleuchtung des Buddhas hat die Sangha bereits 1200 Mitglieder. Das heißt, dass dieses Sutra von Mautgalana genauso oft rezitiert wurde wie das Sutra des Buddhas über die Achtsamkeit. In dieser Lehrrede spricht Mautgalana von 17 Eigenschaften eines Mönches, die es seiner Sangha schwer machen, mit diesem Mönch zusammenzuleben. Wir werden sehen, dass Mautgalana seine Sangha sehr gut kannte und dass wir, wenn wir ehrlich sind, ähnliche Probleme haben, wie die Mönche vor ca. 2500 Jahren. In diesem Sutra betrachten wir uns selbst und wir vergleichen uns mit einem Freund, mit einer Freundin, er oder die mit uns auf dem spirituellen Weg sind. Wir beobachten uns selbst, wir beobachten unseren Dharma-Bruder, unsere Dharma-Schwester und wir schauen genau hin, um die Richtung zu erkennen, die wir in unserer Praxis einschlagen sollten. Wir schauen genau hin, um zu erkennen, welche negativen Eigenschaften wir in uns entdecken, um sie zu transformieren. Und wenn wir an einem Mitglied der Sangha Tendenzen wahrnehmen, die wir nicht gut finden, dann schauen wir ebenfalls genau hin, ob wir nicht auch solche Tendenzen in uns haben. Wir wissen ja alle, der andere ist immer auch ein Spiegel für uns. Und der andere drückt durch seine Art zu sein, nur unsere Knöpfe. Es ist ja oft so, dass wir uns an Dingen beim anderen stören, mit denen wir selbst Probleme haben oder hatten. Wir kennen das alte Sprichwort, den Splitter im Auge des anderen, den sehen wir, den Balken im eigenen Auge, den sehen wir nicht oder wir wollen ihn nicht sehen. Und ob wir nun einen Balken im Auge haben oder nur einen Splitter, ob die negativen Tendenzen bei uns schwach oder stark ausgeprägt sind, wir sollten beschließen, zu üben, um uns zu verändern. Wenn wir etwas Störendes bei einem anderen Sangha-Mitglied entdecken, sollten wir es als Chance sehen, Geduld zu praktizieren. Wir kennen diesen Satz, wir Bodhisattvas brauchen unsere Feinde, um zu wachsen. Und wir können uns auch fragen, warum können wir eigentlich den anderen in seinem So-Sein nicht annehmen? Unsere eigene Praxis und Transformation, unsere Vorbildfunktion ist der beste Weg, unserem Dharma-Bruder, unserer Dharma-Schwester zu helfen. Es ist wichtig zu sehen, dass es bei dem folgenden Sutra nicht um Beurteilen und nicht um Schuldzuweisung oder Ausgrenzung geht. Es geht um Verstehen, es geht um Toleranz, es geht um Loslassen, es geht um Annehmen, es geht um eigene Transformation, es geht um Integration, also um Einschlüssigkeit. In diesem Sutra spricht Mautsalana zu einer Mönchsangha. Wir können die Hinweise, wir können die Tipps auch für eine Laiensangha bzw. für jede Gemeinschaft anwenden, die in Harmonie leben will. Die kleinste Gemeinschaft, die in Harmonie leben will, ist unsere Familie. Der Sutra beginnt mit den Worten: Übungsfreunde, stellt euch vor, da ist ein Mönch, der die anderen Mönche bittet, meine Übungsfreunde, ihr sollt mit mir sprechen. Ich möchte, dass ihr aufmerksam zu mir seid. Ich möchte, dass ihr euch mit mir unterhaltet. Da muss schon etwas vorgefallen sein, wenn ein Mitpraktizierender so etwas zu uns sagt. Detail sagt dazu, es kommt immer mal vor, dass sich ein Mensch in der Sangha isoliert und einsam fühlt. Er hat das Empfinden, dass keiner sein Bruder und keiner seine Schwester sein will. Er hat das Gefühl, dass ihm keiner Aufmerksamkeit schenkt. Er hat das Gefühl, dass ihm niemand vertraut. In der Alltagssprache könnten wir sagen, er fühlt sich von der Sangha boykottiert. Das liegt aber in der Regel an seiner Beziehung zur Sangha, die die Kommunikation zu seiner Sangha zum Erliegen gebracht hat. Wir müssen genau hinschauen, um zu erkennen, was die anderen von uns fernhält. Wir müssen dann die Sangha bitten, uns zu helfen. Mautsalana nennt nun 17 Gründe dafür, dass sich ein Mönch von seiner Sangha isoliert fühlen kann. Und 17 Gründe, die für Sangha schwer machen, einen Mönch zu respektieren. Diese einzelnen Gründe, Ursachen, werden im Sutra Spiegelungen genannt. Die erste Spiegelung. Im Falle, meine Freunde, dass ein Mönch in ungesunden Wünschen gefangen ist und von ungesunden Wünschen gesteuert wird, dann werden es deine Übungsfreunde schwer finden, mit ihm zu sprechen. Das ist der Text der ersten Spiegelung. Schauen wir ihn einmal an. Ungesunde Wünsche, das sind für einen Mönch, für eine Nonne der Wunsch oder das Bedürfnis nach Ruhm, Geld und sinnlichen Vergnügen. Da wir das Sutra auch im weltlichen Leben anwenden wollen, schauen wir einmal, was man dort unter ungesunden Wünschen versteht. Unter ungesunden Wünschen, wenn man auf einem spirituellen Weg ist. Hier ist es die starken Begierden, das ausschließliche Streben nach Ruhm, nach Wohlstand, Sex, Macht, üppigen Essen. Wir sollten genau hinschauen, ob wir auf diesen Gebieten starke Begierden haben. Wir sollten genau hinschauen und überprüfen, ob und wie sich diese Suchttendenzen, falls sie bei uns vorliegen, mit unserem spirituellen Weg vereinbaren lassen. Im Text heißt es, der Mönch wird von ungesunden Wünschen gesteuert. Gesteuert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir keine Kontrolle über uns haben und von unseren Begierden gelenkt werden. Wenn wir von Begierden beherrscht werden, wie etwa ein Süchtiger, dann können wir die Dinge nicht klar sehen. Wir können nicht sehen, wie die Dinge wirklich sind und wir bleiben deshalb eigensinnig in unserer Sichtweise gefangen. Und dieser Starrsinn spiegelt sich auch sehr oft in unserer Redensweise und in unserer Haltung wider. Wir kennen das Beispiel, Raucher sagen, wenn sie mit ihrer Sucht nicht aufhören können und wir sie an den gesundheitlichen Schaden erinnern, sagen dann meistens, an irgendwas muss ich ja sterben. Wenn wir süchtig sind und jemand empfiehlt uns, unser Verhalten zu ändern, dann reagieren wir gereizt. Oder wir sagen, es tut mir leid, ich mache es trotzdem, das sind halt meine Gene, da kann ich nichts dafür. Wenn wir so auf eine Hilfestellung aus der Sangha reagieren, kann es leicht sein, dass sich die Dharma-Brüder und Dharma-Schwestern von uns zurückziehen. Sie entziehen uns ihre Zuneigung und sie weichen uns aus. Durch unser Verhalten und durch unsere unnachgiebige Haltung haben wir uns von der Sangha isoliert. Wir aber sehen keine Ursache bei uns und fühlen uns von der Sangha im Stich gelassen. Und dann kommt uns ganz schnell die Idee, woanders hinzugehen. Wenn es weh tut, woanders hingehen. Das ist ziemlich modern. Dann trennen wir uns zum Beispiel von unserem Partner oder wir suchen uns eine neue Sangha. Weil wir aber in unseren Mustern gefangen sind, werden wir immer und immer wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert werden. In der Beziehung oder in der neuen Sangha. Wir müssen erkennen, dass unsere Probleme, die wir mit unserer Umwelt haben, aus unserer Verhaltensweise, aus unseren Mustern, aus unseren Gewohnheitsenergien resultieren. Unsere Probleme entstammen unserem Bewusstsein. Sie kommen nicht von außen. Wenn wir von Mitgefühl motiviert sind, wenn wir motiviert sind, vom Bedürfnis zu verstehen und zu lieben, dann sind wir nicht länger in unseren ungesunden Wünschen gefangen. Dann werden wir weniger leiden und auch unsere Umgebung wird weniger leiden. Die zweite Spiegelung. Ein Mönch lobt sich selbst und kritisiert die anderen. Keiner in der Sangha ist für den Mönch gut genug, dass er sein älterer Bruder oder Lehrer sein könnte. Wenn dieser Mönch einen Dharma-Bruder betrachtet, sieht er nur ungesunde Eigenschaften beim anderen. An keinen Sangha-Bruder lässt er ein gutes Haar. In Wahrheit aber hat er genau diese ungesunden Eigenschaften bei sich selbst nur noch nicht wahrgenommen. Es ist hilfreich, wenn wir unsere guten Eigenschaften kennen. Dann können wir uns ermutigen, das zu kultivieren, was nützlich ist. Wenn wir aber zu Eigenlob neigen, ist unsere Sicht auf uns selbst unausgewogen. Und wir erkennen unsere Schwächen nicht mehr. Wenn wir uns selbst mit Eigenlob überschütten, dann kann es sein, dass wir uns selbst von der aufrichtigen Führung durch Brüder und Schwestern aus der Sangha abschneiden. Eigenlob stinkt, sagt der Volksmund. Und Eigenlob schneidet uns von der Erfahrung, von der Harmonie und von dem Glück der Sangha ab. Eine Sangha lebt davon, eine Sangha wächst dadurch, dass jeder seine Weisheit und seine Einsicht einbringt. Das Gegenmittel für Eigenlob ist Demut. Das heißt in diesem Zusammenhang, dass wir uns von älteren Sangha-Mitgliedern beraten und unterstützen lassen können. Aber auch ältere Sangha-Mitglieder können von den Jüngeren lernen. Und das geschieht am besten in unseren Gesprächsrunden. Hier kann jeder von jedem lernen. Auf diese Weise sind alle in der Sangha eng verbunden und jeder trägt damit zum spirituellen Wachstum der Sangha bei. Die dritte Spiegelung. Ein Mönch gerät leicht in Zorn und wird von seinem Zorn gesteuert. Dass wir von Zeit zu Zeit zornig werden, ist ganz natürlich. Wichtig ist es, wie wir mit unserem Zorn umgehen. Agieren wir unseren Zorn aus, schaden wir uns selbst und den anderen. Wir haben gelernt, mit unserem Zorn umzugehen. Wenn Zorn entsteht, kehren wir achtsam zu unserem Atem zurück. Und wir erkennen den Zorn an. Wir sagen, da ist Zorn. Und dann umarmen wir unseren Zorn mit unserer Achtsamkeit. Das heißt, wir halten den Zorn aus, ohne im Außen zu reagieren. Wenn wir uns etwas beruhigt haben, schauen wir tief und suchen nach der Ursache des Zorns. Aber wieder nicht im Außen. Wieder nicht beim anderen. Sondern wir schauen, was bei uns reagiert hat. Wir werden sehen und wir werden erkennen, dass man meistens ein kleines, verletztes Kind ist. Werden wir aber, wie der Sutra sagt, von unserem Zorn gesteuert. Wenn wir also aus Zorn handeln oder reden, dann werden sich die anderen von uns zurückziehen. Manchmal ist es so, dass wir gar nicht mehr merken, wenn wir zornig sind. Bei anderen fällt uns das sofort auf. Wenn seine oder ihre Stimme vom Zorn geführt wird, oder wenn jemand eine unfreundliche Haltung einnimmt. Nicht so bei uns selbst, wenn wir zornig sind. Dann betrachten wir die anderen ohne Liebe und ohne Respekt. Dann betrachten wir den anderen ohne Verständnis. Oder wir machen einen ärgerlichen Gesichtsausdruck oder wir gestikulieren aufgebracht. In solchen Fällen ist es gut, wenn die Sangha liebevoll wie ein Spiegel vor uns steht. Wenn uns jemand liebevoll den Spiegel vorhält, dann werden wir schnell Fortschritte bei der Transformation unseres Zorns machen. Eins ist sicher, unsere Dharma-Freunde werden uns helfen. Der zornige Mensch aber, er kann auch für uns ein Spiegel sein, der uns dazu bringt, mal nachzuschauen, wie es um unseren eigenen Zorn bestellt ist. Ist er nur unter der Decke oder haben wir ihn schon größtenteils transformiert? Wie schon zu Anfang gesagt, bei diesem Sutra kommt es nicht auf und Verurteilen an. Wenn jemand leicht zornig wird, und das müssen wir sehen, dann hat er die Samen des Zorns von seinen Vorfahren mitbekommen. Es geht also nicht um Schuldzuweisung, es geht um Verständnis. Wir wissen alle, das Kind ist die Fortführung des Vaters, der Mutter und sämtlicher Vorfahren. Sich aber als Zorniger darauf zurückzuziehen und sagen, das sind halt meine Gene, das sind die Gene meiner Vorfahren, da kann ich nichts dafür, das ist ein riesiges Armutszeugnis. Mit unserem Verhalten steigern wir das Leiden oder die Freude, je nachdem, in welche Richtung wir uns entwickeln. Mit unserem Verhalten steigern wir das Leiden oder die Freude von uns selbst, von unseren Nachkommen und auch von unseren Vorfahren. die vierte Spiegelung. Ein Mönch ist zornig und hegt Groll. Groll ist nicht dasselbe wie Zorn. Bei manchen Menschen ist Zorn schnell verraucht, dann denken sie nicht länger darüber nach, lächeln und sind wieder freundlich. Wer zornig ist und seinem Zorn immer wieder neue Energie gibt, indem er zum Beispiel immer wieder in die Situation geht, die den Zorn ausgelöst hat, er bringt seinen Zorn dazu, sich noch tiefer in seinem Bewusstsein zu verankern. In unserem Gehirn werden die Verknüpfungen des neuronalen Netzes für Zorn immer fester. Sie werden zu einem Knoten. Diese feste Verknüpfung, dieser Knoten also, er führt dazu, dass die zornigen Reaktionen immer leichter abrufbar werden. Die zornige Reaktion wird also zu einem Bestandteil der Persönlichkeit. Und zwar so sehr, dass der Zornige es gar nicht mehr merkt, wie aggressiv er auf seine Umwelt reagiert. Es ist dann wie bei einer verschleppten Krankheit, die dann chronisch wird. Da unser Bewusstsein unseren Körper bildet, besteht die Gefahr, dass sich der Knoten des Zorns zum Beispiel als aggressiver Gesichtsausdruck oder auch als Krankheit manifestiert. Der Teil ist auch zu diesem Thema, der Sangha-Körper kann unser Spiegel sein. Ohne diesen Spiegel wird unser spirituelles Leben ganz schön schwierig. Die fünfte und sechste Spiegelung. Ein Mönch ist zornig, hegt Groll und bekommt üble Laune. Ein Mönch ist zornig, hegt Groll und führt übellaunige Reden. Das heißt auch zur fünften und sechsten Spiegelung, dass es nicht so schlimm ist, wenn jemand gelegentlich schlechte Laune hat. Aber wenn sie lange andauert, wird sie für die anderen unangenehm. Und auch für uns selbst wird sie unangenehm, weil sie leicht zu einer Gewohnheitsenergie wird. Unsere schlechte Laune drücken wir durch Gesten und unsere Sprache aus. In unseren Worten schwingt die Emotion, unsere Angst, Verzweiflung, unser Selbstmitleid und unser Zorn bleibt nicht verborgen, wenn wir sprechen. Und wenn wir jetzt nicht achtsam sind, kann der Zorn gefährlich werden. Worte im Zorn herausgeschleudert können unsere Mitmenschen kränken und dazu führen, dass wir unser Sangha verlieren. Wenn aufwühlende Emotionen uns beherrschen, dann ist es am besten, gar nichts zu tun, gar nichts zu reden. Die siebte Spiegelung. Ein Mönch verurteilt einen Freund, weil er ihn zurechtgewiesen hat. Meistens resultieren unsere Fehler aus einer Ungeschicklichkeit oder aus einer falschen Wahrnehmung. Das kann schon passieren. Der Vorgang eskaliert aber dadurch erst, dass der Mönch zornig wird und seinen Freund verurteilt. Weil der Mönch starkköpfig ist, wird er zornig, obwohl sein Freund ihn sanft auf einen Fehler hingewiesen hat. Im Sutra heißt es, der Mönch verurteilt seinen Freund. Dieses Verurteilen geschieht zum Beispiel durch schlechte Nachrede oder einfach dadurch, dass der Mönch denkt, dieser Freund ist es gar nicht mehr wert, mein Dharma-Bruder zu sein. Das heißt auch dazu, Unsere Brüder und Schwestern sind verpflichtet, einander zu helfen. Hören wir aber nicht richtig hin, wenn uns jemand zu helfen versucht, dann werfen wir den Spiegel weg, den uns ein Freund gereicht hat. Die achte Spiegelung. Ein Mönch verachtet seinen Übungsfreund, der ihn korrigiert hat. In diesem Fall schaut der Mönch seinen Freund nicht mehr an und hält ihn nicht länger für seinen wirklichen Freund. Er sagt zum Beispiel, ein wirklicher Freund kritisiert mich nicht. Es ist aber das Zeichen eines wirklichen Freundes, dass er so viel Verständnis und Liebe für uns aufbringt, dass er uns auf unsere Schwächen hinweist. Wer schon einmal aus Liebe jemand kritisiert hat, der weiß, dass dazu oft auch Mut gehört, den anderen auf einen Fehler hinzuweisen. Wenn wir aber so reagieren, dass wir unseren Freund verstoßen, ihn ignorieren, ihn von ihm abwenden, dann berauben wir uns selbst der Chance zu wachsen und uns besser zu verstehen. Wenn wir einen Freund verstoßen, ist es so, als würden wir die Fackel wegwerfen, die unseren Weg beleuchtet hat. Das sagt der Teil zur achten Spiegelung. Spiegelung. Ein Mönch korrigiert seinerseits den Freund, der ihn korrigiert hat. Der Mönch mag in diesem Fall sagen, oder der Mönch mag in diesem Fall denken, mein Freund hat doch selbst einen Fehler gemacht. Mein Freund, du bist ja selbst sauer. Mein Freund, du bist selbst ignorant. Mein Freund, du hast selbst schlechte Laune. Ich aber nicht. Dieser Mönch ist unfähig, seine Fehler einzusehen. Dieser Mönch kritisiert gerade und ausgerechnet die Person, die ihm helfen wollte. Wenn ein Freund den Mut aufbringt, uns auf sanfte und geschickte Weise anzuleiten, dann verdient das Anerkennung. Wir sollten uns Mühe geben, mit Respekt und Demut darauf zu reagieren. Wir können uns fragen, wie reagiere ich eigentlich am Arbeitsplatz oder in der Familie auf Korrekturen und Ratschläge? Geben wir Widerworte? Weisen wir auf die eigene Unzulänglichkeit des anderen hin? Laufen wir aus dem Raum? Knallen wir mit Türen oder empfinden wir Ratschläge mehr als Schläge als Rat? Wie schaut es aus? Können wir offen mit Kritik umgehen? Natürlich kann es sein, dass die Person, die uns ihren Rat anbietet, nicht geschickt genug ist. Natürlich kann es sein, dass sie den Rat so äußert, dass wir diesen wohlgemeinten Rat nur schwer annehmen können. Oder es ist so, dass der Ratschlag zur falschen Zeit kommt. Wir sind so voll mit Arbeit und Eindrücken, dass wir nichts mehr aufnehmen können. Was machen wir in einem solchen Fall? In beiden Fällen ist es dir hilfreich, ruhig und respektvoll zuzuhören. Später können wir mit aller Höflichkeit zum Beispiel sagen, wenn du das so ausdrückst, kann ich es leichter annehmen. Oder wir könnten sagen, lass uns morgen in Ruhe darüber reden. Ich bin jetzt nicht in der Lage dazu. Das Schlagwort in der Sangha, im Berufsleben, aber auch in der Familie sollte lauten, gewaltfreie Kommunikation. Dazu gehört Respekt, dazu gehört Höflichkeit, Kritikfähigkeit, dazu gehört auch ein Quäntchen Gelassenheit, natürlich gehört dazu die Achtsamkeit, eine Ego-Minimierung und vor allen Dingen keine gewohnheitsmäßigen Reaktionen. Die 10. und 11. Spiegelung. Ein Mönch hinterfragt seinen Freund, der ihn korrigiert hat. Ein Mönch weicht dem Thema aus und stellt seinen Freund, der ihn korrigiert hat, belanglose Fragen. Hinterfragen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Mönch seinen Bruder immer wieder fragt, warum er ihn korrigiert hat. Wenn dieser Mönch das Hinterfragen nur penetrant genug und aggressiv genug macht, wird sich der Freund beim nächsten Mal nicht mehr trauen, diesen Mönch auf einen Fehler hinzuweisen. Das heißt auch zur 10. und 11. Spiegelung, dass es wichtig ist zu beachten, dass die Kommunikation am richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort stattfindet. Junge Novizen im Kloster sind angehalten, jede Kritik zu akzeptieren, indem er oder sie die Hände zusammenlegen und sich ohne Widerrede verbeugen. Dies ist sicher eine äußere Haltung, die wir in unserem Leben nicht unbedingt nachmachen müssen. Wir können aber einmal versuchen, diese Haltung einmal geistig nachzuvollziehen. Denn diese innere Haltung der Demut bringt uns dazu, unsere Ich-Bezogenheit geringer werden zu lassen. Diese innere Haltung führt uns auch dazu, die Verbundenheit mit allen Menschen zu erkennen. Und dann fällt es uns leichter, sie als unsere Lehrer anzuerkennen, denn dann sehen wir Potenzial. Aber unsere Lehrer sind nicht nur außerhalb von uns. Sie sind auch in uns selbst. Und unsere Lehrer sind die Brüder und Schwestern der Sangha. Aber auch wir sind aufgerufen, Lehrer zu sein. Für unsere Jüngeren, aber auch für unsere älteren Brüder und Schwestern. In diesem Sutra lernen wir, uns führen zu lassen und zugleich auch selbst geschickte Führung anzubieten. Die 12. Spiegelung. Ein Mönch erklärt dem, der ihn korrigiert hat, sein Verhalten nicht ausreichend. Der richtige Umgang mit dem Input der Sangha, in diesem Fall mit der Kritik, heißt nicht nur aufmerksam zuzuhören, sondern es bedeutet auch, dass wir unsere eigene Version des Vorfalls achtsam schildern. Nehmen wir zum Beispiel an, wir hätten Sendodienst und wir wären nicht rechtzeitig oder gar nicht erschienen. Hier schafft eine achtsam vorgetragene Erklärung für unser Tun Verständnis bei der Sangha. Die 13. Spiegelung. Der Mönch ist unkultiviert und unwillig. Was unkultiviert im weltlichen Leben bedeutet, ist uns meist bekannt. Hier geht es um den Status in der Gesellschaft, es geht um Benehmen, es geht um Manieren. Im spirituellen Leben bezieht sich kultiviert auf den Grad der Achtsamkeit im Hinblick auf Körper, Rede und Geist. Mit einem Augenzwinkern könnte man sagen, wenn wir uns fleißig in achtsamen Manieren üben, dann wird unsere Sprache ruhiger, dann wird unser Umgang mit den anderen ruhiger, dann werden unsere Bewegungen ruhiger. Den Grad der Achtsamkeit, den sehe ich immer sehr gerne und sehr oft, wenn jemand zu einem Meditationsabend zu spät kommt. Dann gibt es Leute, Freunde, die dann ganz schnell und hektisch sich irgendwo einen Platz suchen. Aber es gibt auch schon Freunde, die ganz ruhig, achtsam und gelassen zu ihrem Platz gehen. Und darüber freue ich mich dann immer. Weil ich sehe, seine Achtsamkeit ist schon viel größer wie seine Gewohnheitsenergie. In der 13. Spiegelung heißt es, der Mönch ist unwillig. Und unwillig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir nicht die Absicht haben, unsere Fehler zu korrigieren. Der Teil sagt, wenn jemand nicht willens ist, zu praktizieren und an seinen Unzulänglichkeiten zu arbeiten, dann schließt er sich selbst aus dem Sangha-Körper aus. In einer Übungsgemeinschaft verlassen wir uns darauf, dass alle anderen auch üben. Und das hält uns zusammen. Das macht die Sangha aus. Die 14. Spiegelung. Ein Mönch ist eifersüchtig und gierig. Eifersucht ist immer ein Zeichen von geringem Selbstwertgefühl. Eifersucht resultiert immer aus dem Vergleich. Nehmen wir als Beispiel an, dass ein Mitpraktizierender ein sehr gutes Dharma-Wissen hat und es zu jeder Zeit auch abrufen kann. Wir können uns dagegen die Vorträge unseres Lehrers nicht so gut merken und fühlen uns unserem Kollegen unterlegen. In einem solchen Fall sollten wir erkennen, dass jeder gute Eigenschaften hat. Und auch besonders wir haben gute Eigenschaften, andere. Wir sollten erkennen, dass wir froh sein sollten, dass jeder seine guten Eigenschaften in die Sangha einbringt. Und genau dadurch wächst und gedeiht die Sangha. Wenn wir so denken, ist das viel nutzbringender, als wenn wir eifersüchtigen Gedanken nachhängen. Im Text heißt es, der Mönch ist eifersüchtig und gierig. Gier und mangelnde Bereitschaft zu teilen ist ein Zeichen von fehlender Großzügigkeit. Wenn wir gierig sind, praktizieren wir nicht Dana-Parameter und wir praktizieren nicht die zweite Achtsamkeitsübung. Können wir mit unserer Zeit, mit unseren Energien, unseren Talenten, unseren materiellen Gütern großzügig umgehen? Der Teil sagt dazu, dass auch die fehlende Bereitschaft zu teilen eine Art Diebstahl ist. Wenn wir genug von etwas haben und einen Bedürftigen nicht davon abgeben, so ist das ein Mangel an Großzügigkeit, das ist Gier. Und das heißt, ich noch ein Beispiel für Gier, das jeder gut nachvollziehen kann, der schon einmal in einem Praxiszentrum in der Schlange bei der Essensausgabe gestanden ist. Der Teil sagt, wenn noch Leute hinter uns stehen und wir uns mehr auf den Teller laden, wie uns zusteht, dann ist dies dir. Die 15. Spiegelung. Ein Mönch ist intrigant und hinterlistig. Intrige und Hinterlist. Ein Mangel an Ehrlichkeit, das kennen wir alle schon zur Genüge aus unserem Berufsleben. Wir alle haben schon erlebt, wie durch Intrige das Klima vergiftet wurde. Wenn jemand intrigant und hinterlistig ist, verlieren wir schnell das Vertrauen und den Glauben an den Kollegen. Die Folge ist, dass wir uns bald von so jemand zurückziehen. Und genau das Gleiche geschieht, wenn ein Mönch oder ein Sangha-Mitglied intrigant ist. Wenn aber die Brüder und Schwestern in der Sangha sehen, dass wir den aufrechten Wunsch haben, unsere Ungeschicklichkeit abzulegen, wenn die Sangha-Augen sehen, dass auch wir in Harmonie und Glück leben wollen, dann wird die Sangha wieder Vertrauen zu uns fassen. Sangha wird uns helfen, wenn sie sieht, dass wir es ehrlich meinen, unsere negativen Eigenschaften zu transformieren. Die 16. Spiegelung. Ein Mönch ist halsstarrig und arrogant. Wenn wir dickköpfig sind, dann können wir die Beschränktheit unseres Denkens nicht wahrnehmen. Wenn wir dickköpfig sind, dann fehlt es uns an Offenheit, dem anderen richtig zuzuhören. Wenn wir dickköpfig sind, dann halten wir unseren Weg und unsere Ideen für den einzig richtigen Weg. Wenn die Sangha nun eine Entscheidung trifft, die nicht zu 100% unseren Vorstellungen entspricht, dann sind wir sauer. Und dieses Sauersein ist das Ergebnis unserer Halsstarrigkeit und unserer Arroganz. Wir sind sauer und wir ziehen uns von der Sangha zurück. Der Teil sagt dazu, dass es in der wahren Liebe keinen Platz für Stolz gibt. Er setzt fort und sagt, wahre Liebe ist ein Prozess der Demut, des Loslassens von eigenen Ideen und Meinungen, um einen anderen Menschen oder den Sangha-Körper umarmen und eins mit ihm werden zu können. Wenn wir stolz sind, sind wir leicht zu verletzen. Stolz ist die Entwicklung von Verständnis, Mitgefühl und grenzenloser Liebe hinderlich. In Demut haben wir nichts zu fürchten, in Demut haben wir nichts zu verlieren. Die 17. Spiegelung. Ein Mönch hängt noch am weltlichen Leben und kann sich schwer davon lösen. Der Teil sagt, Mönch oder Nonne zu werden bedeutet, sich 24 Stunden am Tag dem Pfad der Befreiung zu widmen. Es bedeutet, seine ganze Zeit und Energie darauf zu verwenden, ein Leben in Frieden, Freude und Freiheit zu führen. Wenn wir als Mönch am weltlichen Leben hängen, müssen wir die Kunst des Loslassens üben. Sonst sind wir ein Bild des Jammers für die Sangha. Aber auch wir Laien können über unser Gefangensein in profanen Dingen nachdenken. In der Welt gefangen zu sein heißt, sich von Macht, Geld, Ruhm, Sex und dergleichen steuern zu lassen. Wenn wir darin gefangen sind, werden sich die anderen, die mit uns auf dem spirituellen Weg sind, von uns entfernen. Das waren die 17 Gründe, die einen Mönch vom Rest der Sangha isolieren können. Es waren 17 Gründe, die es den Dharma-Freunden schwer machen, den Mönch anzuleiten und ihn auf seine Fehler aufmerksam zu machen. Frau Kalana sagt, dass es auch 17 tugendhafte Eigenschaften gibt. Es gibt 17 tugendhafte Eigenschaften, die es der Sangha leicht machen, mit Brüdern und Schwestern zusammenzuleben. Und diese 17 gesunden Eigenschaften, und das macht es jetzt relativ einfach, sind einfach das Nichtvorhandensein der 17 untugendhaften Eigenschaften. Sie sind dann zum Beispiel, sich nicht zu loben, nicht zornig zu sein, nicht übellaunig zu sein, nicht arrogant und hinterlistig zu sein. Nautkalana rät uns, in den Spiegel zu schauen und uns selbst zu erkennen. Und das Sutra, es endet mit einem schönen Bild. Nautkalana sagt, meine Freunde, stellt euch einen jungen Menschen vor, der sich gern schön macht und sich häufig in einem klaren, ungetrübten Spiegel betrachtet. Wenn er einen Schmutzfleck auf seinem Gesicht bemerkt, wird er ihn umgehend abputzen. Sieht aber keinen Schmutz, ist er glücklich und sagt, gut, mein Gesicht ist sauber. Die Sangha ist unser Spiegel. Unsere Mitpraktizierenden sind unser Spiegel. Unsere Angehörigen sind ebenfalls unser Spiegel. Wenn wir in Demut und Offenheit üben, können wir große Fortschritte erzielen, indem wir den Spiegel nutzen, den uns die anderen reichen. Vielen Dank für eure große Achtsamkeit.